Ich bin zwar verschnupft und auch ansonsten ziemlich erkältet, aber ich habe richtig Bock auf die heutige Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 32 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Taktik vor dem Arbeitsgericht. Ja, herzlich willkommen von mir, Alexander Schaff. Und natürlich, wie immer, wissen Sie das, mache ich das mit meinem Kollegen Jens Buchwald.
Ja, und auch von mir mit etwas weniger angeschlagenerer Stimme ein herzliches Willkommen aus Hamburg. Moin!
Wir kommen zu Danksagung. Wir haben Hörerinnen hinzugewonnen in Moldau, früher auch Moldawien genannt. Und wir haben auch wieder Zuschriften bekommen und möchten uns bedanken bei Carola Wisotzki. Die hat geschrieben, ich höre Ihren Podcast gerne und nehme immer wieder hilfreiche Infos für den Arbeitstag mit. Sie machen das richtig gut, die Mischung aus Sachlichkeit und dem richtigen Maß an typischen Rechtsanwaltsschmunzeln macht es wirklich interessant. Und wie gesagt, ich hatte schon manche Aha-Erlebnisse. Danke dafür und den Input. Ja, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Vielen, vielen Dank für diese freundlichen Worte. Dann hat uns noch Norbert Krüger geschrieben. Vielen Dank für diese interessante Podcast-Serie. Es entgeht mir nie eine Ausstrahlung der tollen Serie. Ihnen und uns wünsche ich noch viele, viele gute Sendungen mit interessanten Themen und guten Aspekten. Vielen Dank, Herr Krüger, dafür. Und Sabrina Kossatz hat uns noch geschrieben, ich nutze den Podcast bereits ab der ersten Stunde und höre manche Folgen sogar zweimal. Ich bin absoluter Fan des Podcasts. Machen Sie bitte unbedingt weiter. Ja, das wollen wir natürlich auf jeden Fall tun. Vielen, vielen Dank, Frau Kossatz. Und dann starten wir heute auch mal direkt rein mit dem Schwerpunktthema Taktik vor dem Arbeitsgericht. Heute wollen wir Ihnen ein Thema vorstellen, das genauso wichtig ist wie die arbeitsrechtlichen Gesetze oder die Entscheidungen der Arbeitsgerichte. Und zwar geht es um die Frage, wie sich Arbeitgeber taktisch geschickt vor dem Arbeitsgericht verhalten. Wir starten dabei mit einem Überblick über den Ablauf des Verfahrens vor dem Arbeitsgericht. Dann kommt Herr Buchwald mit den Todsünden von Arbeitgebern vor dem Arbeitsgericht. Und dann komme ich nochmal mit 4 Punkten, die Sie als Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht unbedingt beachten sollten. Ja, dann beginne ich mal damit, wie ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht eigentlich abläuft. Ja, zunächst mal kommt eine Klage, meistens vom Arbeitnehmer, von der Arbeitnehmerin. Dann gibt es einen Gütetermin, dann werden Schriftsätze ausgetauscht, dann kommt ein Kammertermin und dann kommt regelmäßig ein Urteil. Und das jetzt nochmal ein bisschen genauer. Klage und dann Gütetermin. Das machen wir mal am Beispiel einer Kündigungsschutzklage. Wie lange dauert der Gütetermin? Ist natürlich unterschiedlich, aber grob gesagt so 15 bis 20 Minuten. Was dazu führt, dass auch nicht wirklich viel gesagt werden kann in diesem Zeitraum. Wann findet dieser Gütetermin statt? Das ist natürlich sehr unterschiedlich von Gericht zu Gericht. Oft jedoch bereits nach 4 oder 6 Wochen nach Klageerhebung. Dann wird, wenn der Gütetermin dann stattfindet, zunächst mal die Anwesenheit festgestellt und protokolliert. Und dann kriegt das Wort meistens der Arbeitgeber und er wird gefragt, warum wurde denn gekündigt? Regelmäßig hat man dann 5 Minuten Zeit, mehr wohl nicht, um kurz und am besten überzeugend darzustellen, warum die Kündigung erfolgt ist. Dann wird das Wort an den Arbeitnehmer weitergegeben, der dann sagen kann, warum er meint, dass die Kündigung unwirksam ist. Und dann leitet das Gericht zu den Vergleichsgesprächen über. Das Ganze führt dann möglicherweise zu einem Vergleich, zu Inhalten und ähnlichen. Taktik kommen wir später nochmal. Kann kein Vergleich geschlossen werden, dann wird das Gericht einen Beschluss über Schriftsatzauflagen machen. Das heißt, beide Seiten müssen dann schreiben und dann wird ein Kammertermin anberaumt, meistens so 3 Monate später. Dann kurz zum Kammertermin. Das heißt, beide Seiten haben geschrieben. Der Kammertermin dauert meistens zwischen 30 und 60 Minuten. Manchmal, allerdings eher selten, findet auch eine Beweiserhebung statt. Dann sind diese Termine meistens länger. Auch hier wird zunächst mal die Anwesenheit festgestellt. Und dann führt das Gericht typischerweise in den Rechtsstreit ein, sagt also, was passiert ist und was die wesentlichen Rechtsfragen sind, um die es hier geht. Meistens wird dann, bevor man über die Rechtsfragen konkret spricht, über Vergleichsmöglichkeiten gesprochen. Dann wird ein Vergleich geschlossen, wenn das klappt. Wenn es nicht klappt, geht man manchmal noch ein bisschen tiefer rein in die Rechtsfragen. Und wenn auch dann kein Vergleich möglich ist, dann werden die Anträge gestellt Und das Arbeitsgericht entscheidet dann die Sache, zwar nicht direkt im Termin, aber am Ende des Sitzungstages. Ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, wie ist das eigentlich mit der Kostentragung vor dem Arbeitsgericht? Tatsächlich ist das nämlich ganz anders als vor anderen Gerichten. Es gibt nämlich eine Spezialvorschrift nur für das Arbeitsrecht, und zwar in § 12a Arbeitsgerichtsgesetz. Da ist nämlich geregelt, dass jede Partei, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Kosten vor dem Arbeitsgericht selbst trägt, also die eigenen Kosten, also insbesondere den eigenen Rechtsanwalt. Vor dem Landesarbeitsgericht ist das anders. Da trägt derjenige die Kosten, der verliert. Der Arbeitgeber bezahlt also mit anderen Worten den eigenen Rechtsanwalt, unabhängig davon, ob er gewinnt oder verliert. Das passiert entweder nach den gesetzlichen Gebühren, nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Das orientiert sich dann jeweils am Streitwert, also um was Sie sich da streiten vor dem Arbeitsgericht. Alternativ können Sie mit Ihrem Anwalt eine Vergütungsvereinbarung schließen, wo Sie nach Zeitaufwand zahlen. Die Kosten des arbeitsgerichtlichen Urteils, die trägt derjenige, der verliert, beziehungsweise wenn die Sache teils-teils ausgeht, wird anteilig getragen. Das heißt, teilweise zahlt dann der Arbeitgeber die Kosten und teilweise der oder die Arbeitnehmerin. Ja, das sozusagen einmal zum Überblick, wie sowas läuft. Und jetzt gebe ich das Mikrofon an Herrn Buchwald weiter und frage, was geht gar nicht vor dem Arbeitsgericht, wenn Sie da als Arbeitgeber auftreten?
Ja, da starten wir gleich mal mit einem kleinen Exkurs in die Geschichte. Frei nach Seneca könnte man hier meinen, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige. So, jetzt brechen wir es aber mal wieder runter. Was soll das heißen? Naja, es kommt zunächst einmal auf die richtige Vorbereitung an. Und die Frage, die sich dann natürlich anschließen muss, was gehört denn zu einer guten Vorbereitung aus Arbeitgebersicht? Dazu gehören unter anderem recht viele Basics, die mitunter aber auf die leichte Schulter genommen werden. Nichtsdestotrotz wollen wir das hier einmal im Einzelnen aufarbeiten. An erster Stelle ganz wichtig, die Prüfung der Klageschrift und insbesondere sämtlicher Anlagen zur Klageschrift. Gibt es aus der Klageschrift oder aus den Anlagen möglicherweise Hinweise auf zusätzliche Probleme, also unabhängig vom Vorliegen eines Kündigungsgrundes? Welche Probleme könnten das sein? Also zum Beispiel die vielleicht mangelnde Schriftform eines Kündigungsschreibens, vielleicht weil keine Unterschrift enthalten ist. Oder Probleme beim Zugang des Kündigungsschreibens. Oder vielleicht das Fehlen einer notwendigen Anhörung des Betriebsrates. Wenn sich also solche Anhaltspunkte oder solche Hinweise im Rahmen der Klageschrift befinden sollten, dann sollten Sie als Arbeitgeber stets prüfen, ob der Ausspruch einer vorsorglichen weiteren Kündigung sinnvoll und notwendig ist. Häufig ist das der Fall. Ja? Also falscher Stolz ist an dieser Stelle nicht angebracht. Eine vorsorgliche weitere Kündigung heißt nicht, dass Sie automatisch von der Unwirksamkeit der ersten Kündigung ausgehen. Aber Vorsicht ist hier häufig angebracht und für Arbeitgeber wichtig, um nicht möglichen Schiffbruch zu erleiden. Auch sollten Sie immer sichten und kontrollieren, hat der Arbeitnehmer oder ein Vertreter des Arbeitnehmers, also ein Rechtsanwalt, nach Erhalt der Kündigung etwas geschrieben? Ist in einem solchen Schreiben möglicherweise eine Zurückweisung der Kündigung wegen einer fehlenden Vollmachtsvorlage oder eine Beanstandung der Vertretungsmacht enthalten? Wenn dies der Fall ist, sollten Sie ebenfalls prüfen, ob der Ausspruch einer vorsorglichen weiteren Kündigung notwendig und sinnvoll ist. Weiterhin zu klären ist natürlich die Kündigungsbegründung. Wenn Sie, das hatte der Kollege ja eben anschaulich dargelegt, im Rahmen des Gütetermins das Wort bekommen, dann sollten Sie natürlich einige konkrete Ausführungen zum Kündigungsgrund parat haben und möglichst kurz und kompakt den Kündigungssachverhalt benennen können. Also bei einer verhaltensbedingten Kündigung sollten Sie einen konkreten Vorfall benennen, der letztendlich die Kündigung begründet. Und dabei ist es wichtig, dass Sie möglichst kompakt, konkret vortragen, was passiert ist und welche Auswirkungen diese Pflichtverletzung hatte. Dabei ist es auch immer sinnvoll und wichtig, vorherige Abmahnungen in diesem Zusammenhang mit zu benennen und in Ihren Vortrag mit einzubeziehen. Kleiner Tipp von uns bei Abmahnungen: am besten prüfen Sie im Vorfeld oder lassen es anwaltlich prüfen, ob diese Abmahnungen tatsächlich auch wirksam sind. Also sind sie nachweislich zugegangen und entsprechen sie den inhaltlichen Voraussetzungen der Rechtsprechung? Sind sie also hinreichend konkret und rechtlich fehlerfrei? Bei personenbedingten Kündigungen, also krankheitsbedingten Kündigungen, da sollten Sie kurz die Krankheitszeiten, die in der Vergangenheit aufgelaufen sind, zusammenfassen und darlegen. Sie sollten die Entgeltfortzahlungskosten benennen und BEM-Angebote, die von Ihnen unterbreitet worden sind, beziehungsweise BEM-Verfahren, die durchgeführt worden sind. Bei der betriebsbedingten Kündigung sollten Sie in der gebotenen Kürze die unternehmerische Entscheidung, den Wegfall des Arbeitsplatzes und das Nichtvorhandensein freier Arbeitsplätze darlegen und kurz zur Sozialauswahl etwas vortragen können. Dann haben Sie Ihre Hausaufgaben, was das angeht, eigentlich erst einmal gemacht. Was sollten Sie in der Vorbereitung auf einen Gütetermin oder auf einen Kammertermin noch prüfen? Worauf sollten Sie sich also auch weiter vorbereiten? Häufig wichtig die Frage der Betriebsgröße. Also ist die Frage, bedarf es eigentlich eines Kündigungsgrundes für eine Kündigung? Natürlich eine ganz erhebliche, weil sich dann die Darlegungs- und Beweislastverteilung im Kündigungsschutzverfahren massiv ändert. Das ist also etwas, wenn Sie der Auffassung sind, dass Sie nicht mehr als 10 Vollzeitkräfte beschäftigen, sollten Sie das auch entsprechend vorbereiten. Ebenfalls wichtig ist die Prüfung der Betriebszugehörigkeitszeit und natürlich auch der Gehaltshöhe. Beides wichtige Faktoren für Abfindungsverhandlungen. Und hier kommen zum Teil natürlich auch gewisse Gestaltungsmöglichkeiten zum Tragen. Weil Sie als Arbeitgeber natürlich, wenn es um die Gehaltshöhe geht, immer maximal vom Grundgehalt ausgehe. Bei der Betriebszugehörigkeitszeit sollten Sie auch schauen, gab es zwischenzeitlich Lücken in der Betriebszugehörigkeit. Mit anderen Worten, gab es Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses? Wenn ja, wie lange waren die? Regelmäßig wird bei solchen Unterbrechungen Betriebszugehörigkeitszeit nicht angerechnet, es sei denn, es gibt eine anders lautende Vereinbarung im Arbeitsvertrag. Was ist noch wichtig? Worauf sollten Sie noch achten? Ja, häufig steckt der Teufel im Detail. Also neben der Kündigung, um die es eigentlich im Kündigungsschutzverfahren gibt, gibt es nichtsdestotrotz weitere Nebenforderungen, die möglicherweise ein erhebliches finanzielles Volumen aufweisen. Worum geht es im Einzelnen? Also wichtig, dass Sie schauen, sind Urlaubsansprüche offen? Sind möglicherweise Überstunden streitig? Gibt es ein Arbeitszeitkonto? Mit anderen Worten, könnten weitere Forderungen streitig sein oder werden? Auch vielleicht im Bereich variabler Vergütung, Prämien, Provisionen etc. Hat der Mitarbeiter möglicherweise einen Dienstwagen? Gibt es weitere Vergütungsbestandteile? Müssen Gegenstände herausgegeben werden? Ja, Laptops, möglicherweise ein Firmenhandy etc. Also Gegenstände, die auch einen nicht unerheblichen Wert verkörpern. Das jedenfalls auch nicht unwichtig, wenn es im Rahmen einer solchen Kündigungsschutzklage und den Terminen vor Gericht um Vergleichsverhandlungen geht. Genauso wichtig für Sie, Sie sollten vor so einem solchen Termin natürlich prüfen, gibt es zum Beispiel noch Arbeitgeberdarlehen, die zurückgezahlt werden müssen? Wie viel ist von einem Arbeitgeberdarlehen, welches Sie gewährt haben, noch offen? Das müssen Sie bei der weiteren Abwicklung natürlich stets im Blick haben. Genauso auch wie die Frage, gibt es ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot? Und brauchen wir dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot als Arbeitgeber eigentlich noch? Und gerade bei verhaltensbedingten Kündigungen auch gar nicht so unwichtig, gab es zuvor Zwischenzeugnisse und Leistungsbeurteilungen und wie sind die eigentlich ausgefallen? Sind die möglicherweise recht kurz vor Ausspruch der Kündigung erteilt worden? Könnte das einen möglichen Widerspruch zum Kündigungsgrund darstellen? Ja? Das sind alles so Punkte, die man vorher sorgsam ergründen sollte. Der zweite wichtige Punkt, Sie sollten sich als Arbeitgeber immer auf die sogenannte Basarsituation am Arbeitsgericht vorbereiten. Ja, die meisten Kündigungsschutzverfahren, die enden nicht durch Urteil, sondern die enden durch Einigung, also durch Vergleiche. Deshalb sollten Sie sich natürlich eine Strategie überlegen für die Verhandlungen. Und dabei sollten Sie halt immer schauen, welche Ausgangssituation haben wir hier eigentlich? Wie hoch ist insbesondere das Annahmeverzugslohnrisiko? Haben Sie vielleicht Informationen, dass der Arbeitnehmer schon einen neuen Job hat? Oder ist vielleicht der Arbeitnehmer länger oder dauerhaft erkrankt? Das sind natürlich alles wichtige Informationen, die Sie bei der Frage, wie Sie in ein solches Verfahren und insbesondere in Vergleichsverhandlungen reingehen, von erheblicher Bedeutung sind und bei der Frage, welche Abfindung hier eigentlich betriebswirtschaftlich aus Arbeitgebersicht sinnvoll sein könnte. Das dritte Don't ist hier natürlich schlecht verhandeln. Ebenfalls müssten Sie eine Vorüberlegung anstellen. Was will der Arbeitnehmer eigentlich, beziehungsweise was könnte der Arbeitnehmer eigentlich wollen? Und in dem Zusammenhang natürlich auch, wie kommen Sie als Arbeitgeber zu Ihrem Ziel? Also bei der Abfindung ist natürlich ganz klar in den Verhandlungen nicht zu hoch rangehen. Nicht immer gleich die Regelabfindung anbieten. Gleichfalls sollten Sie im Rahmen der Abfindungsverhandlung auch immer überlegen, wie können Sie trotzdem interessante Pakete schnüren? Wie können Sie vielleicht Forderungen und andere Punkte miterledigen? Zum Beispiel mit einer Freistellung könnten Sie Urlaubs- und Überstundenansprüche miterledigen oder mit einer Abfindung andere finanzielle Forderungen. Aktuell ist hier immer ein ganz praktikables Mittel, dass man möglicherweise auch eine sogenannte Inflationsausgleichsprämie mit in einen solchen Vergleich einbindet. Die vierte Todsünde in diesem Zusammenhang: keinen Plan B zu haben. Also ein Plan B meint, dass Sie natürlich taktische Alternativen im laufenden Prozess haben sollten bzw. prüfen sollten. Auch nach der Güteverhandlung kann eine vorsorgliche weitere Kündigung möglich sein und müsste gegebenenfalls geprüft werden, zum Beispiel wenn Ihnen andere oder neue Sachverhalte zur Kenntnis gereicht sind. In der Güteverhandlung kann es in bestimmten Situationen sinnvoll sein, zum Beispiel ein Prozessarbeitsverhältnis in Aussicht zu stellen oder über eine Versetzung nachzudenken oder vielleicht auch in bestimmten festgefahrenen Situationen die Rücknahme einer Kündigung in Aussicht zu stellen. Und andere Wege bzw. andere Überlegungen sollten Sie auch im Hinterkopf haben. Wenn es im Bereich der Kündigungsschutzklage vielleicht sich aktuell nicht so weit bewegt, zum Beispiel könnten Sie überlegen, ob Sie auf andere Art und Weise Ihre Ausgangssituation verbessern können. Dazu gehört unter anderem die Prüfung der Voraussetzung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Wenn Sie aktuell seit bereits längerer Zeit Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zahlen oder der Arbeitnehmer immer wieder krank ist und Entgeltfortzahlung verlangt, prüfen Sie vielleicht etwas intensiver, ob die Voraussetzungen für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall eigentlich immer noch gegeben sind. Überlegen Sie, ob in diesem Zusammenhang auch die Einstellung der Entgeltfortzahlung ein gebotenes Mittel sein kann. Ja? In diesem Zusammenhang kann auch das In-Aussicht-Stellen der Geltendmachung von Rückzahlungsansprüchen ein probates Mittel sein. Und insbesondere kann auch bereits im laufenden Verfahren es sehr sinnvoll und nützlich sein, wenn Sie den Arbeitnehmer zur Erfüllung seiner Schadensminderungspflichten auffordern und ihm zum Beispiel konkret Stellenangebote anderer Arbeitgeber vorlegen, bei denen er sich bewerben möge. Hierzu kommen wir gleich auch nochmal etwas intensiver. Natürlich sollten Sie auch über die Möglichkeit eines sogenannten Auflösungsantrages nachdenken. Sie sehen, es gibt nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es gibt hier viele Abzweigungen, wie Sie im Rahmen eines solchen Verfahrens auch taktische Möglichkeiten und taktische Alternativen nutzen können, um vielleicht auch in einer auf den ersten Blick etwas festgefahrenen Situation zu guten Ergebnissen zu gelangen. Die letzte Todsünde, die wir hier noch besprechen wollen, ist, keinen Plan C zu haben. Ja, das muss man auch mal ganz nüchtern betrachten. Was passiert eigentlich, wenn man ein Kündigungsschutzverfahren verliert? Wie können Sie als Arbeitgeber den Schaden trotzdem möglichst gering halten? Ja, indem Sie möglichst mehrgleisig fahren. Neben einer Best-Case-Strategie sollten Sie immer auch eine Worst-Case-Strategie parat haben. Dazu gehört einerseits eine Strategie beim Annahmeverzugslohn. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass Sie bereits im laufenden Verfahren den Arbeitnehmer Stellenanzeigen zukommen lassen sollten, auf die er sich zu bewerben hat. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts muss der Arbeitnehmer Auskunft über die Vermittlungsvorschläge der Agentur für Arbeit und des Jobcenters unter Nennung von Tätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsort geben, die ihm unterbreitet worden sind. Wichtig dabei und unser Praxistipp: Sie sollten sich als Arbeitgeber allerdings nicht einzig und allein auf diesen Auskunftsanspruch und die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter verlassen. Sie sollten möglichst frühzeitig Jobbörsen selbst sichten oder sichten lassen und konkrete Stellenangebote, die für den gekündigten Arbeitnehmer passen, dokumentieren und dem Arbeitnehmer oder dessen Rechtsanwalt diese Stellenanzeigen zukommen zu lassen. Warum ist das so? Nach der derzeit wohl weit verbreitetsten Ansicht vor den Gerichten trifft den Arbeitnehmer eine erweiterte Mitwirkungs- und Auskunftspflicht nur dann, wenn ihm konkrete Beschäftigungsmöglichkeiten bekannt sind. Umsichtige Arbeitgeber werden hier also stets selber tätig und kümmern sich darum, dass einem gekündigten Mitarbeiter konkrete Stellenanzeigen, auf die er sich bewerben soll, vorgelegt werden. Und dann, ja anschließend, können Sie als Arbeitgeber verlangen, dass der Arbeitnehmer zu jeder einzelnen Vermittlungsmöglichkeit vorträgt, ob er sich beworben hat, von welchem potenziellen Arbeitgeber hieraufhin eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erfolgte, bei welchem potenziellen Arbeitgeber ein Vorstellungsgespräch tatsächlich stattgefunden hat oder aus welchen dem Arbeitnehmer bekannten Gründen eben nicht stattgefunden hat und von welchen potenziellen Arbeitgebern wann eine Absage erteilt wurde. Es gibt, darüber haben wir auch schon berichtet, eine strengere Entscheidung des Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, die deutlich arbeitgeberfreundlicher ist, vom 30.09.2022. Sie finden dieses Urteil auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Danach ist der Arbeitnehmer gegebenenfalls sogar verpflichtet, anzugeben, wie er auf ausbleibende Rückmeldungen der potenziellen Arbeitgeber reagiert hat und wann er in solchen Fällen nachgefasst hat. Also Sie sehen, beim Thema Annahmeverzugslohn ist es wichtig, dass Sie als Arbeitgeber möglichst frühzeitig selbst aktiv werden. Und verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf den Auskunftsanspruch, den Ihnen die Rechtsprechung hier zubilligt. Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist eine neue Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Anrechnung von Urlaub. Ich nehme hier Bezug auf ein aktuelles Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 5. Dezember 2023. Auch dieses Urteil haben wir in den Shownotes verlinkt. Ich will Ihnen da mal ganz kurz die Leitsätze vorstellen, weil das tatsächlich in der Nachbetrachtung nach einem ausnahmsweise mal nicht so gut gelaufenen Kündigungsschutzverfahren, also ein Kündigungsschutzverfahren, in dem Sie als Arbeitgeber unterliegen, von erheblicher Bedeutung sein kann. Die Leitsätze lauten: Geht ein Arbeitnehmer nach einer rechtswidrigen Kündigung einer anderen Beschäftigung nach, entstehen für den Zeitraum der zeitlichen Überschneidung beider Arbeitsverhältnisse auch dann ungeminderte Urlaubsansprüche sowohl gegenüber dem alten als auch gegenüber dem neuen Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer die Pflichten aus beiden Arbeitsverhältnissen nicht hätte kumulativ erfüllen können. Zweitens, in einem solchen Fall ist jedoch zur Vermeidung doppelter Urlaubsansprüche der Urlaub, den der Arbeitnehmer vom neuen Arbeitgeber erhalten hat, in entsprechender Anwendung von § 11 Nummer 1 Kündigungsschutzgesetz und § 615 Satz 2 BGB auf den Urlaubs- bzw. Urlaubsabgeltungsanspruch gegen seinen alten Arbeitgeber anzurechnen. Die Anrechnung ist kalenderjahresbezogen vorzunehmen. Wenn ein Arbeitsgericht also die Unwirksamkeit einer von Ihnen ausgesprochenen Kündigung feststellt, steht somit noch nicht automatisch fest, dass Sie dem Mitarbeiter für den gesamten Zeitraum nach Auslaufen der Kündigungsfrist und nach Erlass des Urteils Urlaub nachgewähren müssen. Es ist vielmehr von Ihnen zu prüfen und von Ihnen zu erfragen, ob der Arbeitnehmer im Rahmen einer Zwischen- oder Prozessbeschäftigung Urlaub von einem anderen Arbeitgeber gewährt erhalten hat. Da dieser Urlaub, jeweils bezogen auf das Kalenderjahr, auf den Urlaubsanspruch, den der Arbeitnehmer Ihnen gegenüber als altem bzw. ursprünglichem Arbeitgeber hat, angerechnet wird. Also auch hier Auskunft verlangen und nicht einfach sofort sämtlichen Urlaub abrechnen und gutschreiben. Hierzu, zu diesem Urteil, haben wir auch in unserem aktuellen Artikel in der Gruppe Arbeitsrecht für Arbeitgeber bei LinkedIn etwas ausführlicher geschrieben. Schauen Sie dort gerne vorbei, dort finden Sie noch weitere Hinweise zu diesem Urteil. Soweit zu Plan C und dann gebe ich das Wort noch einmal abschließend an meinen Kollegen Alexander Scharf, der sich konkreten Punkten zur Taktik im Arbeitsgerichtsverfahren hinwendet.
Ja, genau das will ich auch gerne tun. Da gibt es die ein oder andere Frage, den einen oder anderen Punkt. Eine immer wieder gestellte Frage ist, macht es eigentlich Sinn, vor dem Gütetermin als Arbeitgeber schon etwas zu schreiben? Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, das Arbeitsgericht schreibt Arbeitgeber zusammen mit der Ladung regelmäßig an und fordert die Arbeitgeber auf, zur Klage bereits vor dem Gütetermin Stellung zu nehmen. Das ist jedoch, muss man aus unserer Erfahrung sagen, nur ganz selten sinnvoll. In der Regel ist das nicht sinnvoll, da sich dann die Gegenseite und auch das Arbeitsgericht übrigens vorbereiten können und etwaige Schwachpunkte in den Vergleichsverhandlungen gegen Sie nutzen können. Auch sollten Sie sich immer klar machen, das Arbeitsgericht ist oft sehr stark an einem Vergleich interessiert, da das Gericht dann einfach weniger Arbeit hat. Die Inhalte des Vergleiches, beziehungsweise ob der Vergleich gerecht ist, interessiert das Arbeitsgericht regelmäßig nicht. Wann sollte man dann überhaupt vor dem Gütetermin schreiben? Ja, das macht aus unserer Sicht nur dann Sinn, wenn bezogen zum Beispiel auf eine Kündigungsschutzklage der Kündigungssachverhalt sehr kompliziert ist und deswegen nicht so einfach im Gütetermin erklärt werden kann. Ohne den Schriftsatz könnten Sie dann das Arbeitsgericht nicht von der Wirksamkeit der Kündigung überzeugen. Ich habe beispielsweise gerade eine Sache, wo ich einen Arbeitgeber gegen eine Kündigungsschutzklage verteidige. Da wurde die Kündigung wegen Arbeitszeitbetruges ausgesprochen. Das ist allerdings ein relativ komplizierter Fall. Es muss also dem Gericht erläutert werden, welche IT-Programme wie genutzt werden und warum wir hier überhaupt von einem Arbeitszeitbetrug ausgehen. Und da haben wir dann tatsächlich auch mal vor dem Gütetermin geschrieben. Wenn man sich dazu entschieden hat zu schreiben, wann sollte dann geschrieben werden? Ich würde circa 3 bis 4 Tage vor dem Termin schreiben, damit sich im besten Fall die Gegenseite nicht vorbereiten kann. Ein zweiter Punkt, der auch immer wieder auftaucht. Was tut man, wenn der Geschäftsführer persönlich geladen wurde? Ich habe das mal aufgegliedert nach dem Gütetermin und dem Kammertermin. Der erste, also der Gütetermin. Gucken wir uns mal Alternative 1 an. Der Geschäftsführer will oder kann nicht teilnehmen am Gütetermin. Ja, da könnte man zum einen Terminsverlegung beantragen, wenn wir erläutern können, warum der Geschäftsführer nicht teilnehmen kann. Nicht teilnehmen zu wollen ist natürlich kein Grund. Es könnte zum Beispiel auch angeboten werden, dass ein anderer instruierter Vertreter aus dem Betrieb teilnimmt, zum Beispiel die Personalleiterin, der Personalleiter. Es könnte auch angeboten werden, klappt auch häufig, dass der Rechtsanwalt alleine teilnimmt, weil er umfassend zum Fall instruiert ist und auch bevollmächtigt ist, einen Vergleich zu verhandeln und abzuschließen. Dann müsste gegebenenfalls die Entbindung des Geschäftsführers vom persönlichen Erscheinen beantragt werden. Andere Alternative, der Geschäftsführer will und kann teilnehmen. Dann macht es immer Sinn, das mache ich zumindest immer, mit dem Geschäftsführer zu klären, ob das überhaupt sinnvoll ist. Oft ist es nicht sinnvoll, dass der Geschäftsführer teilnimmt, da schon eine unbedachte Äußerung im Termin die Chancen erheblich verschlechtern kann und gegebenenfalls den Abschluss eines angemessenen Vergleiches verhindert. Ich sage daher oft zu den Geschäftsführern, dass es besser wäre, wenn sie nicht teilnehmen oder wenn sie teilnehmen, dass sie bitte nichts sagen sollen. Bei komplizierten Sachverhalten kann es allerdings sinnvoll sein, den Geschäftsführer mitzunehmen, allerdings nur dann, wenn dieser den Sachverhalt überhaupt kennt. Sonst macht es eher Sinn, jemanden aus der Personalleitung mitzunehmen oder einen anderen Vorgesetzten, der etwas zur Sache sagen kann. Im Kammertermin ist die Lage ein bisschen anders. Auch hier 2 Alternativen. Erste Alternative, der Geschäftsführer ist geladen. Voraussichtlich wird das Arbeitsgericht die Pflicht zum persönlichen Erscheinen eher nicht aufheben. Das heißt, das braucht man in der Regel gar nicht beantragen. Allenfalls kommt in Betracht, dass der Geschäftsführer zum Sachverhalt nichts sagen kann, dass man das dem Gericht mitteilt und deshalb einen anderen Vertreter anbietet, der sich zum Sachverhalt besser äußern kann, weil er sich auskennt. Das klappt dann auch regelmäßig. Zweite Konstellation, der Geschäftsführer ist nicht geladen. Dann sollten Sie bzw. der Geschäftsführer zusammen mit dem Fachanwalt für Arbeitsrecht genau überlegen, ob eine Teilnahme sinnvoll ist. Im Regelfall macht das keinen Sinn, weil dann vom Arbeitsgericht gegebenenfalls versucht wird, dem Geschäftsführer irgendwas zu entlocken, um die Vergleichsverhandlung in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Geschäftsführer oder aus meiner Sicht auch andere Vertreter sollten nur dann mitkommen, wenn der Sachverhalt kompliziert ist und gegebenenfalls der Rechtsanwalt nicht alle Tatsachen kennen kann. Eine dritte Geschichte, die ich ansprechen will, benötigt man einen Rechtsanwalt vor dem Arbeitsgericht? Ja, da will ich mal mit Nein, aber antworten. Vorgeschrieben, rechtlich vorgeschrieben ist ein Rechtsanwalt vor dem Arbeitsgericht nicht. Das Verfahren kann also grundsätzlich auch ohne einen Anwalt durchgeführt werden. Anders ist das übrigens vom Landesarbeitsgericht, da herrscht Anwaltszwang. Das heißt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich jeweils durch einen Anwalt vertreten lassen, beziehungsweise durch die Gewerkschaft oder den Arbeitgeberverband. Das ist insofern eine Sonderregelung im Arbeitsrecht. Also vor dem Arbeitsgericht grundsätzlich kein Anwaltszwang. Viele Arbeitgeber nehmen auch den Gütetermin gerne alleine wahr. Sinnvoll ist das aus unserer Sicht nicht. Wenn ich in Arbeitsgericht unterwegs bin, setze ich mich oft hinten rein und schaue mir an, wie die Fälle vor mir so laufen. Und da gibt es katastrophale Situationen, wenn die Arbeitgeberseite, auch manchmal die Arbeitnehmerseite, da alleine aufläuft. Es gibt, muss man ehrlicherweise sagen, so viele potenzielle Fehler, die man bereits im Gütetermin machen kann, die Situation so verschlechtern, dass kaum noch etwas zu machen ist. Man sollte sich vor allen Dingen klar machen, das Arbeitsgericht ist nicht Ihr Freund. Das Arbeitsgericht ist auch nicht für Gerechtigkeit verantwortlich. Im besten Fall wird nur das geltende Recht umgesetzt. Das Arbeitsgericht wird Ihnen auch nicht helfen, wenn Sie ohne Anwalt da sind. Vielmehr, das muss man ehrlicherweise sagen, besteht die Gefahr, dass das ausgenutzt wird und Sie zunächst geschickt befragt werden und so zum Beispiel möglicherweise auch nur angebliche Fehler bei der ausgesprochenen Kündigung aufgedeckt werden und Sie dann zu Vergleichen überredet werden, die Sie eigentlich gar nicht abschließen wollten. Teilweise wird Ihnen auch vom Arbeitsgericht erzählt, wie das Verfahren weitergehen würde und welche Gefahren drohen. Diese Gefahren, das muss man auch sagen, bestehen aber oft nicht oder nicht in dem vom Arbeitsgericht beschriebenen Umfang, weil das Gericht im Gütetermin ja noch gar nicht die gesamten Aspekte des Falles kennen kann. Also im Ergebnis nehmen Sie einen Rechtsanwalt mit, sowohl im Gütetermin als auch im Kammertermin. Die 1a-Variante selbstverständlich lassen Sie sich schon vor Ausspruch der Kündigung oder vor Beginn eines Rechtsstreites ausführlich beraten. Letzter Punkt, den wir noch ansprechen wollen. Was ist denn ein sinnvoller Vergleich vor dem Arbeitsgericht am Beispiel einer Kündigungsschutzklage? Na, zunächst mal ist das ein Vergleich mit einem angemessenen finanziellen Volumen. Klar, sehr subjektiv, das ist mir völlig klar. Zu der Möglichkeit, wie man da hinkommt, hat Ihnen mein Kollege schon einiges gesagt. Gegebenenfalls kann man hier auch mit kreativen Regelungen arbeiten im Vergleich, um Streitpunkte auszuräumen und für beide Seiten eine akzeptable Lösung zu finden. In einem sinnvollen und guten Vergleich erledigt man auch alle Punkte. Also alle denkbaren Fragen werden angesprochen. Und am Ende findet sich im Vergleich dann eine sogenannte Generalquittung, die dann alles erledigt, was ansonsten gegebenenfalls noch im Raum stehen könnte. Hier ist natürlich dann wirklich Vorsicht geboten. Punkte, an die Sie nicht gedacht haben, die werden möglicherweise dann miterledigt mit dieser Generalquittung. Auch hier wieder das, was mein Kollege schon gesagt hat, genau vorbereiten, genau wissen, welche Fragen im Raum stehen, damit man nicht durch die Generalquittung sich selbst ins Bein schießt. Wichtig auch in einem Vergleich, nicht durch den Vergleich neue Fragen aufwerfen. Deswegen sollten Verpflichtungen ganz genau benannt werden. Also ich neige auch regelmäßig dazu, wenn noch ein Zeitraum abzurechnen ist, weil zum Beispiel der Arbeitnehmer freigestellt wird, im Vergleich genau zu regeln, welche Vergütung in diesem Zeitraum gezahlt wird. Ansonsten hat man das Verfahren erledigt, streitet sich dann aber darüber, wie viel Geld in diesem Zeitraum zu zahlen ist. Auch macht es wenig Sinn, sich unkonkret im Vergleich zu äußern oder unverständlich zu formulieren. In diesem Zusammenhang ist ein Fachanwalt für Arbeitsrecht sehr wichtig, der Erfahrung hat, wie ein solcher Vergleich rechtssicher und für Sie als Arbeitgeber möglichst vorteilhaft formuliert werden muss. Das soll es zu unserem heutigen Thema gewesen sein. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Lassen Sie wie immer gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns immer über 5 Sterne. Und wir freuen uns, das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, dass das gemacht worden ist. Da freuen wir uns, wenn Leute den Podcast weiterempfehlen. Machen Sie das also, damit auch andere von unserem Podcast profitieren können. Die nächste Folge, die wird am 29.04. online gehen. Thema der nächsten Folge, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Was gilt jetzt? Was ist anders? Was ist ungeklärt? Hier haben wir wieder mal ein Interview, diesmal mit dem Richter am Arbeitsgericht Kiel, Dr. Philipp Harländer. Darüber freuen wir uns sehr und das ist sehr spannend, was er da zu diesem Thema gesagt hat. Falls Sie Fragen zu dem Thema elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben, dann schreiben Sie uns gerne diese Fragen, damit wir die in der Folge aufnehmen und beantworten können. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie wie immer in den Shownotes. Bleibt nur noch, Ihnen alles Gute zu wünschen, einen schönen Frühling und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wunderbare Grüße aus Hamburg. Auf bald. Tschüss.